das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen.
Guten Abend und herzlich willkommen zu den Tagesthemen. Der Vorzeige-Freistaat Bayern kennt meist nur den Sieg, wie das 8:0 gestern von Bayern München gegen Schalke. Gegen die Corona-Pandemie kämpft Bayern hingegen seit Monaten an mit den härtesten Auflagen und steht trotzdem verhältnismäßig schlecht da. Und jetzt auch noch aufs Oktoberfest verzichten, das hat es in 70 Jahren nicht gegeben. Das schmerzt nicht nur die Bayern, sondern Millionen Menschen aus aller Welt, die normalerweise das weltweit größte Volksfest besuchen. Dieses Jahr darf die Wiesn wegen Corona keine sein. Die Theresienwiese bleibt alkoholfrei. Doch ganz ohne O-Zapft ist, geht's einfach nicht. Katharina Pfadenhauer zeigt uns eine Art Ersatzwiesen.
Im Hofbräukeller wird das erste Fass angezapft, pünktlich um 12 Uhr. Aber das ist auch alles, was in diesem Jahr so ist wie sonst. Mehr als 50 Münchner Wirte machen mit bei der selbstorganisierten Wirtshauswiesen.
Ja, die Wirtshauswiesen wird jetzt nicht der Umsatzbringer werden, wie man sich das vorstellt. Wir haben ja auch keine Partywiesen, sondern das ist einfach nur normaler Restaurantbetrieb mit ein bisschen Wiesenambiente.
Offiziell heißt es in diesem Jahr aber nicht O-Zapft ist, sondern gar nichts ist. Gähnende Leere auf der Theresienwiese, wo normalerweise das von der Stadt organisierte Oktoberfest mit mehr als 6 Millionen Besuchern und 1 Milliarde Umsatz stattfindet.
O-Zapft ist, ja, mei. Wie fühlt es sich an? Fehlt heute Wiesen, aber man macht das Beste draus.
Mit der Wirtshauswiesen will man ein bisschen Oktoberfestgefühl vermitteln. Die Hygieneregeln aber sind streng. Einlass, Abstand und Masken werden kontrolliert. Trotzdem sehen manche in München die Ersatzwiesen kritisch.
Ich finde, man kann auch mal ein Jahr auf Oktoberfest verzichten.
Es ist schon ziemlich voll heute. Also ich würde mich da jetzt nicht unbedingt in die Massen stürzen.
Gemütlicher ist wie normale Wiesen ist auf jeden Fall.
Die Polizei kontrolliert, denn in München ist der kritische Wert über Nacht von 50,7 auf 54,2 Infizierte pro 100.000 Einwohner gestiegen. Kinder müssen ab Montag deshalb weiterhin Maske im Schulunterricht tragen. Virologen mahnen zur Vorsicht.
Man muss schon an die Verantwortung der Einzelnen, die dorthin gehen, appellieren und sagen, riskiert bitte nicht, dass wir mit den Schulen und mit den Kindergärten wieder mehr Probleme bekommen.
Die Stadt München tagt am Montag und will über weitere Maßnahmen beraten.
Wir werden sehr rigoros kontrollieren, dass die Regeln eingehalten werden. Denn Bilder, die durch die Welt gehen, wo wieder Menschen auf den Bänken stehen und sich zuprosten, ohne Abstand, ohne Maske, die will ich nicht sehen.
Das Argument der Befürworter? Mit der Wirtshauswiesen werde kontrolliert gefeiert, denn alle Besucher müssen sich registrieren. Zu fortgeschrittener Stunde jedenfalls wird in den Biergärten noch immer gesittet gefeiert.
Das liberale Amerika trauert um seine Richterin Ruth Bader Ginsburg, die jahrzehntelang am obersten Gericht vor allem für die Rechte von Frauen und Minderheiten gestimmt hat. Sie ist gestern nach langer Krankheit gestorben. Ihre Macht soll jedoch über ihren Tod hinaus wirken, so projizieren es ihre Anhänger an ein Gerichtsgebäude mit Rest in Power. Ein Gedenkspruch vor allem der Schwarzen und der LGBT-Gemeinde. Doch Ginsburgs mächtiges Richteramt könnte schon bald für die Liberalen in den USA verloren gehen. 46 Tage vor der Präsidentenwahl hat überraschend ein weiterer großer Machtkampf begonnen, der das Land noch weiter spalten könnte. Christiane Meyer berichtet.
Ich widerspreche. Ruth Bader Ginsburg als Malbuch gibt es schon lange in Jennys Spielzeugladen in New York zu kaufen. Ginsburg ist hier so populär, dass Jenny ihr zu Ehren heute ihr Schaufenster umdekoriert. Ruhe in Frieden, Rest in Peace. Sie stand für Gleichberechtigung, Freundlichkeit, für Nachdenklichkeit und Verstand. Alles, was gut ist in Amerika, hat sie repräsentiert. In ihrer 27-jährigen Amtszeit kämpfte Ginsburg für wegweisende Entscheidungen wie die gleichgeschlechtliche Ehe, die Stärkung der Bürgerrechte und Gleichberechtigung. Sie war das liberale Bollwerk in einem mittlerweile eher konservativen Verfassungsgericht. Ihren Spitznamen, die berüchtigte RBG, verdankt sie Fans in Anlehnung an einen Rapper. Damit hat sie bei jungen Leuten fast Kultstatus erreicht. Sie nahm es stets mit einer Prise Ironie. Es ist schon erstaunlich, dass trotz meines fortgeschrittenen Alters so viele Menschen ein Foto mit mir machen wollen. Mit eisernem Willen versuchte sie, fit zu bleiben, trotz mehrfacher Krebserkrankungen. Um jeden Preis wollte sie Trumps erste Amtszeit überleben, um zu verhindern, dass Republikaner ihre Nachfolge bestimmen. Aber bereits 2 Stunden nach der Todesnachricht fordert der Mehrheitsführer im Senat, Mitch McConnell, die umgehende Neuernennung. Und auch der Präsident will noch in dieser Amtszeit ihre Richterstelle neu besetzen. Das sei eine Verpflichtung ohne Aufschub. Die Demokraten wollen die Entscheidung erst nach der Wahl treffen, zumal ihnen 2016 eine Richterernennung vor der Präsidentenwahl verwehrt wurde. Die Wähler sollten den Präsidenten auswählen und der Präsident sollte dem Senat den Richter vorschlagen. Womöglich wird der Vorschlag aber doch vom republikanischen Mehrheitsführer des Senats kommen. Wenn McConnell das durchzieht, gehen wir auf die Straße. Ruth Bader Ginsburgs Vermächtnis dürfe nicht verschwinden, findet Jenny. Die Justizikone solle noch für viele Generationen Vorbild sein.
Und dazu spreche ich mit Christiane Meyer in New York. Können die Republikaner jetzt denn einfach die Nachfolge so kurz vor der Präsidentenwahl bestimmen?
Theoretisch ja, ob das praktisch klappt, ist unsicher. Das Vorschlagsrecht liegt beim Präsidenten und Donald Trump hat schon klargemacht, dass er möglichst noch vor der ersten Debatte mit seinem Herausforderer Biden einen Namen nennen möchte und versuchen will, jemanden zu nominieren. Dann muss allerdings der Senat zustimmen und der oder die Kandidatin müssen angehört werden. Und der Senat hat im Augenblick mit 53 Stimmen Republikanern, zwar die republikanische Mehrheit, aber nicht alle von denen wollen möglicherweise diesen Weg mitnehmen. Wenn also 4 sozusagen vom Glauben abfallen und das nicht mitspielen, dann hat er keine Chance. Und das wird er und wird auch der republikanische Mehrheitsführer Mitch McConnell, das werden sie vorher versuchen zu klären.
Und weshalb ist dieses Richteramt ein so großes Politikum?
Die allerwichtigsten Entscheidungen in Amerika landen häufig vor dem Supreme Court. Dazu gehört das Thema Abtreibung, Bürgerrechte, Gleichberechtigung, all das. Das heißt, wer dort die Mehrheit hat, der hat auf jeden Fall eine Machtposition. Dazu kommt aber auch noch jetzt während der Wahlen, dass Präsident Trump ja befürchten muss, dass die Wahl vielleicht nicht ganz so klar für ihn ausgeht. Und er bereitet das vor, indem er sagt, die Wahl ist ja möglicherweise auch irgendwie betrügerisch unterlaufen. Und dann käme ja schon wieder der Supreme Court ins Spiel. Das war auch schon bei Bush gegen Gore der Fall. Und dann ist es natürlich gut, wenn man einen Richter auf seiner Seite hat oder die Mehrheit auf seiner Seite hat. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, warum das so wichtig sein kann.
Es bleiben spannende Wochen bis zur Wahl. Vielen Dank für diese Einordnung, Christiane Meyer. Und zurück nach Deutschland. Aufbruch kennt die FDP. Die Freien Demokraten mussten sich nach ihrem Rauswurf aus dem Bundestag 2013 neu erfinden. Christian Lindner hatte das richtige Gespür dafür. Der Wiedereinzug 2017 gelang. Doch lieber nicht zu regieren, als falsch zu regieren. Das war womöglich die falsche Entscheidung, zumindest wenn man auf die Umfragewerte schaut. Plötzlich droht wieder die 5%-Hürde, auch nachdem sich ein FDP-Mann in Thüringen mit Hilfe der AfD zum Ministerpräsidenten wählen ließ. Und ein Murren ging durch die Partei, als zuletzt die Generalsekretärin unschön aus dem Amt geworfen wurde. Gelingt Christian Lindner noch einmal ein Aufbruch? Über die neue Mission der FDP berichtet vom Bundesparteitag Christine Becker.
Sie leisten Aufbauarbeit, die jungen Liberalen. Eigentlich geht es ihnen um das Wahlrecht ab 16 und die Zukunft. Aber beim Parteitag sind sie auch mittendrin in der Gegenwart der FDP. Die letzten Monate aus verschiedenen Gründen schwierig.
Also Thüringen war natürlich eine Katastrophe. Ich habe mich da unglaublich geärgert. Ich war auch selbst im Wahlkampf in Thüringen unterwegs, habe dafür sozusagen eine liberale Kraft in den ostdeutschen Parlamenten gekämpft und war sehr glücklich, dass wir dann endlich in Thüringen auch wieder eine Fraktion hatten. Und was dann daraus gemacht wurde, hat mich extrem enttäuscht.
Ich glaube, wir sollten aufhören, Diskussionen über unser Personal in der Presse zu führen. Es ist kein guter Stil, wenn sich der Vorsitzende und die Generalsekretärin über einen Spiegel austauschen. Ich glaube, das kann man im persönlichen Gespräch besser.
Der Vorsitzende ist er. Aber für Selbstkritik hat Christian Lindner heute nur wenig Platz. Er will vor allem eins, das Trauma von 2017, die gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, endlich abhaken und nächstes Jahr im Bund mitregieren.
Ich will das auch ganz persönlich mit meiner Arbeit als Parteivorsitzender hier heute mal verbinden. Mein persönliches Ziel als Vorsitzender der FDP ist, nicht auf Platz zu spielen. Wir spielen, wenn es nach mir geht, auf Sieg.
Ausgewechselt bei diesem Spiel Linda Teuteberg, die nun ehemalige Generalsekretärin. Zum Sieg soll er verhelfen. Volker Wissing, der Wirtschaftsminister von Rheinland-Pfalz, wo die FDP mit SPD und Grünen regiert. Der Neue an Lindners Seite setzt auf alte Tugenden einer wirtschaftsliberalen Partei.
Wir brauchen keinen Staat, der sich in die Wirtschaft einmischt, der sich selbst an Unternehmen beteiligt. Wir laufen in der Finanzpolitik in die völlig falsche Richtung. Neue Chancen, Wachstum, Aufstiegschancen, Verbesserungen unserer Gesellschaft.
Die FDP gibt sich also selbstbewusst, trotz schlechter Umfragewerte. Sie hat sich den Aufbruch verordnet. Ob das aber reicht und ob sie das einlösen können, wird die Bundestagswahl im nächsten Jahr zeigen. Ausgang offen.
Die Probleme der FDP und die Verantwortung ihres Vorsitzenden. Die Meinung dazu von Ariane Reimers aus dem ARD-Hauptstadtstudio.
Aufbruch, Aufstieg, Sieg. Die Schlagworte des Parteitags zeigen, die FDP will mit aller Kraft wieder nach oben. Wahlen gewinnen, in die Regierungsverantwortung. Der Parteivorsitzende Lindner möchte Optimismus ausstrahlen, starken Willen, er ist von sich selbst überzeugt. Lindner setzt auf Inhalte, Wirtschaft und Finanzen, Eigenverantwortung, Klimaschutz und Wettbewerb, Chancengerechtigkeit, Innovation, liberale Kernthemen. Aber reicht das, um die Partei wieder zu der Geschlossenheit zu führen, die sie vor 4 Jahren so ausgezeichnet hat? Die FDP ist aus dem Tritt geraten, weil die Führung strauchelt. Christian Lindner hat an Strahlkraft verloren. Er ist nicht mehr unangefochtene Nummer 1. Das ist nicht schlimm. Schließlich sind längst andere aus dem Schatten hervorgetreten. Als guter Teamplayer würde er sie stärker einbinden, Verantwortung teilen, vielleicht sogar eine Doppelspitze zulassen. Aber das alles ist nicht zu erkennen. Auch heute spart er die schwierigen Themen aus, die mit seiner Person zusammenhängen. Ein bisschen Selbstkritik zu Jamaika, immerhin, 3 Jahre danach. Thüringen? Kein Thema. Der schlechte Stil, mit dem er Linda Teuteberg abserviert hat? Kein Kommentar, dafür verunglückte Abschiedsworte. Lindner nutzt die Chance nicht, die Partei zusammenzuführen, die Wunden zu schließen, die das letzte Jahr gerissen hat. Im Mai, beim nächsten Parteitag, könnte es zu spät sein.
Die Meinung von Ariane Reimers. Und wir machen weiter mit Sport und dem ersten Spieltag in der Fußball-Bundesliga. Endlich geht's wieder los, allerdings mit wenigen Zuschauern in den Stadien. Und die haben Werder Bremen heute anscheinend auch nicht geholfen, Patrick Hallatsch, oder?
Nee, nicht wirklich. Geht denn das schon wieder los? Neue Saison, altes Leid. Das dürfte sich Brems Trainer Florian Kohfeldt nach dem Spiel gegen Hertha BSC gedacht haben. Zur Erinnerung, Werder war in der vergangenen Spielzeit nur ganz knapp in der Liga geblieben, dank des Rettungsschirms Relegation. Diese Saison sollte alles besser werden. Weit gefehlt, denn trotz immerhin 8.500 Zuschauern gab es zum Start eine klare Heimpleite.
Was für ein Saisonauftakt. Ha, ho, he, Hertha BSC.
Ja, wir freuen uns wirklich. Auswärts anzufangen ist nicht immer einfach. Auch in Bremen ist es nicht immer einfach.
In Bremen hingegen lange Gesichter, wie so oft. Und dennoch, es ist anders. Spieler und Fans sehr gesittet beim Kick unter Corona-Auflagen.
Es ist trotz allem auch eine ungewohnte Situation gewesen. Auch wenn es schön war, dass wieder ein paar Zuschauer da waren. Aber es war trotzdem immer noch ein bisschen skurril. Aber das hatte Hertha auch. Das dürfen jetzt keine Entschuldigungen sein.
Die Berliner in Blau, das bessere Team. Die 42. Minute, Peter Pekarik, der Rechtsverteidiger mit dem 0:1. Gegen vor der Pause unaufmerksame Bremer gelingt Luke Bacchio in der Nachspielzeit der ersten Hälfte das 0:2. Torgefahr nur durch die Gäste.
Wir haben im richtigen Moment die 2 Tore gemacht. Und dann haben wir in der zweiten Halbzeit eigentlich haben wir nur Probleme gehabt mit den langen Bällen von Bremen.
Doch die Bremer haben vor allem mit sich selbst zu tun. Fehler Pavlenka, Kunja mit dem 0:3 nach einer Stunde. Hertha lässt wenig zu, aber in der 69. Minute verliert Mittelstädt gegen den 14 cm größeren Selke das Kopfballduell. Nur noch 1:3. Die Berliner erzielen durch den eingewechselten John Cordoba in der Nachspielzeit noch Tor Nummer 4. 4:1 in Bremen. Hertha startet beeindruckend in die neue Bundesliga-Saison.
Applaus von den eigenen Fans gab es für den VfB Stuttgart und dazu noch Lob vom Gegner. Was will man denn eigentlich mehr als Aufsteiger nach dem ersten Saisonspiel? Nun ja, vielleicht die Punkte. Die hat sich aber der SC Freiburg geholt. Auf das gezahlte Lehrgeld hätten die Schwaben allzu gern verzichtet und stattdessen lieber zwei Strafstöße vom Schiedsrichter bekommen.
Nach 90 leidenschaftlich geführten Minuten tröstete nur der Applaus von 8000 Fans die Stuttgarter Fußballseele ein wenig. Beim 2:3 gegen den SC Freiburg wurden dem VfB in der Schlussphase zwei Elfmeter verwehrt. Zunächst Berliners Handspiel, nicht ganz so eindeutig wie bei Höhlers Klammern in der Nachspielzeit gegen Anton. Bitter für den Aufsteiger.
Das war schon eine 50-50-Situation mit Waldi, mit das Ziehen. Ich habe mitbekommen, es gab auch einen Handelfmeter, die ich auch nicht gesehen habe.
Den eindeutig besseren Start erwischten die Gäste aus Freiburg in Schwarz, die bereits nach 8 Minuten durch Nils Petersen in Führung gingen und nach cleverer, flacher Freistoßvariante von Grifo und Petersen das 0:2 erzwangen. Soloy, der Torschütze, in der 26. Minute. Weil der VfB teils beste Gelegenheiten nicht nutzen konnte, schien die Partie kurz nach der Pause entschieden, als Grifo Höhlers Zuspiel zum 0:3 verwertete. Der VfB jedoch zeigte enorme Moral und verkürzte mit herrlichem Heber des eingewechselten Kalajdzic auf 1:3 in der 71. Minute. Danach reichte es nur noch zu einem weiteren Tor durch Silas 10 Minuten später. Für beide Torschützen war es jeweils das erste Bundesligator. Freiburg siegt nach lange Zeit souveränem Auftritt am Ende glücklich mit 3:2 in Stuttgart.
Die weiteren Ergebnisse. Frankfurt und Bielefeld trennen sich 1:1. Union Berlin verliert zu Hause gegen Augsburg 1:3. Köln unterliegt Hoffenheim 2:3. Dortmund schlägt Mönchengladbach klar mit 3:0. Bereits gestern besiegte München Schalke mit 8:0. Morgen trifft dann noch Leipzig auf Mainz und Wolfsburg empfängt Leverkusen. Die deutschen Fußballfrauen eilen in der EM-Qualifikation weiter von Sieg zu Sieg, auch heute wieder gegen Irland. Deutschland gewann souverän mit 3:0, ist neuer Spitzenreiter und darf so langsam schon mal für die EM 2022 in England planen.
5. Sieg im 5. Spiel, 34:0 Tore, starke Bilanz der deutschen Auswahl und ein guter Start. Nach Marojans Ecke trifft die Neumünchnerin Marina Hegering zum 1:0 in der 8. Minute. Die Irinnen gelten als stärkste Gegnerinnen in dieser EM-Qualifikation, Deutschland dennoch deutlich überlegen. Jennifer Marojan von Olympique Lyon zum 2:0 und kurz darauf das nächste Tor durch die Neumünchnerin Lea Schüller. 3:0 zur Pause. Unveränderte Dominanz in der 2. Hälfte. Die Tore aber bleiben aus. Fazit, solide Leistung, ein souveräner 3:0-Sieg.
Zur Tour de France. Tadej Pogacar dürfte heute vermutlich mit einem breiten Grinsen einschlafen, wenn er denn überhaupt ein Auge zubekommt. Denn der Slowene steht durch den Erfolg beim Bergzeitfahren quasi als Toursieger fest.
Für Tadej Pogacar ist es der perfekte Tag. Die vorentscheidende vorletzte Etappe und das gelbe Trikot gewonnen. Für seinen slowenischen Landsmann Primož Roglič ist der Traum vom Toursieg wohl geplatzt. Mit einem Vorsprung von 57 Sekunden geht Roglič ins Zeitfahren. Auf den 36,2 Kilometern von Lure zur Planche de Belfi verliert Roglič dann aber auf dem steilen Anstieg zum Ziel fast 2 Minuten auf die 9 Jahre jüngeren Pogacar. Der 21-jährige Slowene geht damit als Gesamtführender in die letzte Etappe morgen nach Paris, wo er seinen ersten Toursieg feiern will.
Ja, und Sie dürfen vielleicht jetzt schon feiern, die Lottozahlen. 1, 8, 23, 29, 35, 38, Superzahl 2. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewähr. Weitere Gewinnzahlen finden Sie auf tagesschau.de und im ARD-Text ab Tafel 580.
Ja, und nach den Glückszahlen jetzt der Blick auf das Sonntagswetter. Donald Becker, wie wird's denn morgen?
Ja, da sind auch eine ganze Menge Glückszahlen, Helge. Aber man muss so ein bisschen auf die Kleidung achten. Also wer das Zwiebelschalenprinzip beherrscht, der ist natürlich dann gut bedient. Wir können uns mal die Temperaturen angucken. Es sind nämlich jetzt schon wirklich große Unterschiede zwischen den Nächten und den Tagen gegeben. Und in Fulda startete man heute Morgen bei schon fast winterlichen 0,7 Grad und entsprechenden Bodenfrost. Ja, und am Nachmittag herrschte dann schon T-Shirt-Wetter. 26,1 Grad, also rund 25 Grad Temperaturschwankungen. Das ist eine ganze Menge. Jetzt schauen wir auf die Wetterlage für morgen. Und da sehen wir immer noch unser Hochdruckgebiet namens Manfred. Komplett hier ausgestreckt, reicht bis fast zum Schwarzen Meer. Hier ein Tief über Frankreich, das dort immer ein paar Schauer und Gewitter bis rüber nach Norditalien verursachen wird. Kommen aber nicht zu uns. Und ganz hier im Norden, das ist der Ex Hurricane Sally. Jetzt heruntergestuft zum normalen Sturm, hat aber noch jede Menge Regen im Gepäck und zieht weiter in Richtung Norwegen. Bei uns kommt in Sachen Regen nicht viel an. Das heißt, heute Nacht sind es höchstens ein paar Schleierwolken über dem Nordosten und auch über dem Südwesten ein paar dickere Wolken, dazwischen eher sternenklar. Nebelfelder nur ganz im Norden und im Süden, die sich morgen dann aber sehr schnell auflösen werden. Auch tagsüber sehr viel Sonnenschein. Die Schleierwolken werden eher dünner. Nur ganz im Süden besteht leichtes Gewitterrisiko, das aber auch nur direkt am Alpenrand. Schauen wir auf die Temperaturen. Da ist dann wieder so, dass es dann morgen früh große Unterschiede gibt. In den größeren Städten und auf den Hügeln sind es eher 14 bis 10 Grad, auch in Ost- und Nordseewassernähe recht mild. Aber kommt man ein bisschen weg vom Wasser, dann wird es sofort teilweise 5 bis örtlich in einigen Senken und Mulden auch 1 Grad kalt mit entsprechendem Bodenfrost. Die Nachmittagstemperaturen wieder sehr sommertauglich, meist 20 bis 24, im Westen auch bis zu 27 Grad. Und der Trend für Montag und Dienstag nur ganz im Norden einzelne Nebelfelder, örtlich auch im Süden. Vor allem dort gilt immer noch, je näher die Alpen, desto höher das Gewitterrisiko. Und wenn man sich die Temperaturen anschaut, auch vor allem am Dienstag, dann sieht man, dass der kalendarische Herbst eher sommerlich beginnt.
Vielen Dank, Donald Becker. Das waren die Tagesthemen am Samstag. Jetzt folgt hier das Wort zum Sonntag über kleine, große Verlierer, was Kinder in der Pandemie aushalten müssen. Und im Anschluss noch der Bericht vom Parteitag der FDP. Und wir sind morgen wieder für Sie da. Dann begrüßt Sie meine Kollegin Karin Mioska an dieser Stelle. Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht.